So, einen schönen guten Morgen meinerseits. Ich begrüße euch zu diesem winterlichen Sonntag. Der Winter macht noch Gebrauch aus seinen Rechten. Heute und morgen ist noch Winter. Am 20. ist dann Frühlingsanfang. Dann hat der Winter nicht mehr so viele Rechte. Aber dieser Schnee, der passt auch ein bisschen auch zum Thema. Denn heute geht es die Gemeinde Gottes reinhalten. Die Predigtreihe für den Monat März ist der Gemeinde. Und ich habe mir überlegt, zwei Predigten haben wir ja schon gehört, über was will ich predigen? Naja, und dann ist mir dieses, was ist wichtig für die Gemeinde? Die Gemeinde, das ist eine Gemeinde Gottes, Gemeinde Jesu, und das soll schon rein sein, so wie dieser Schnee. Der Predigttext steht im 1. Korinther, Kapitel 5. Paulus schreibt zu den Korinther: Überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, wie sie es nicht einmal unter den Heiden gibt, dass einer die Frau seines Vaters hat. Und ihr seid aufgeblasen und seid nicht viel mehr traurig geworden, so dass ihr den aus eurer Mitte verstoßen hättet, der diese Tat begangen hat. Denn ich, der ich zwar nicht leiblich bei euch bin, doch mit dem Geist, habe schon, als wäre ich bei euch, den verurteilt, der solches getan hat. Wenn ihr im Namen unseres Herrn Jesus versammelt seid und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus bei euch ist, sollt ihr diesen Menschen dem Satan übergeben, zum Verderben des Fleisches, auf dass sein Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Es ist nicht gut, wessen ihr euch rühmt. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum schafft den alten Sauerteig weg, auf dass ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid, denn auch unser Passahlamm ist geopfert, das ist Christus. Darum lasst uns fest feiern, nicht mit dem alten Sauerteig, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Ich habe euch im Brief geschrieben, dass ihr nichts zu schaffen haben sollt mit Unzüchtigen. Damit meine ich aber nicht allgemein die Unzüchtiger dieser Welt oder die Habgierigen oder Räuber oder Götzendiener. Sonst müsstet ihr ja die Welt verlassen. Vielmehr habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger oder ein Habgieriger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit solch einem sollt ihr nicht essen. Denn was gehen mich die draußen an, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind? Die aber draußen sind, wird Gott richten. Verstoßt ihr den Bösen aus eurer Mitte? Zwei Freunde treffen sich in der Stadt. Der andere fragt den anderen: Wo bist du gestern gewesen? In der Kunstkammer. Und was hast du gesehen? Ah, du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich dort alles gesehen habe. Kannst gar nicht beschreiben. Verschiedene Tiere und Vögel und Insekten, Schmetterlinge, Käfer. Die eine wie Smaragd, die andere wie Koralle. So winzig, manche kleiner als der Stecknadelkopf. Fragt sein Freund: Hast du auch den Elefanten gesehen? Du hast wahrscheinlich gedacht, du bist einem Berg begegnet. Elefanten? Ja, gibt es ihn dort? Ja, klar doch, viele haben ihn gesehen. Es tut mir leid, den Elefanten habe ich übersehen. So ging es den Korinther. Sie haben vielleicht Acht gegeben auf Kleinigkeiten, aber das Wesentliche, das ihre Gemeinde zerstört, das haben sie nicht gesehen. Paulus sagt, man hört, dass Unzucht bei euch ist. Man hört. Das heißt, dass diese Kunde nicht nur in Korinth, sondern auch weit hinaus gekommen ist, weil Paulus war ja nicht anwesend in Korinth und er hat gehört. Ja, ein Mann, was ist passiert bei den Korinthern? Ein Mann hatte sexuelle Beziehung zu der Frau seines Vaters. Ja, wahrscheinlich war das nicht seine leibliche Mutter, wahrscheinlich war das die Stiefmutter. Solches Vergehen ist nicht mal bei den Heiden üblich gewesen. Nicht mal die, die Gott nicht kennen, haben sowas getan. Heute nicht und damals nicht. Heute nicht, muss ich mal sagen, noch nicht. Wer weiß, wie es weitergeht, weil die Ehe für alle ist ja schon da. Und der Deutsche Ethikrat, der fordert, dass der Paragraph 173 StGB, der die sexuelle Beziehung zwischen Blutsverwandten verbietet, dass der abgeschafft wird. Ja, das Bruder mit der Schwester, Mutter mit, alles soll erlaubt sein. Denn dieser Paragraph, laut Ethikrat, verstoßt gegen die sexuelle Selbstbestimmung der Menschen. Gut, und was machen die Korinther? Die sehen, dass ihr Bruder sowas tut. Oder sehen sie das nicht oder wollen sie das nicht sehen? Oder lassen sie Toleranz walten? Ja, heute ist ja auch so, man muss alles tolerieren. Naja, gut, ist nicht so schlimm. Und so sehen sie nicht, dass der Elefant, der ihr Porzellan zertrampelt, ihr geistliches Porzellan zertrampelt, den übersehen sie in der Gemeinde einfach. Paulus reagiert da ganz anders. Bei dem gibt es keine Toleranz, was die Gemeinde betrifft und was die Sünde betrifft. Er tadelt die Korinther und der sagt auch, was die Korinther zu tun haben. Er sagt, es geht nicht, solche Sünde in der Gemeinde zu dulden. Geht nicht. Aber er macht auch den Gemeindemitgliedern klar, er macht ihnen Vorwurf, ihr seid nicht mal traurig geworden. Das heißt, solche Sünde ist da und es lässt euch kalt. Ihr seht, wie ihr Bruder vor die Hunde geht und ihr schweigt. Sie hätten den Mann ermahnen sollen in Liebe, ihm erklären, vielleicht hätte er Buße getan und abgelassen von der Sünde. Ich sage vielleicht. Und dann hätten sie ihren Bruder gewonnen. Denn es gibt keine Schuld, die Gott nicht vergeben kann. Ja, Gott ist ein gnädiger Gott. Das war auch zur Zeit des Alten Testaments. In Jesaja 1, Vers 18 sagt Gott, so kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden. Oder im Neuen Testament, 1. Johannesbrief, Vers 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Es geht nicht darum, auf jemanden mit dem Finger zeigen, du bist böse und wir sind besser. Nein, wir sind eigentlich alle Sünder. Es geht darum, jemanden, der direkt auf den Abgrund steuert, dass man den rechtzeitig stoppt. Aber sie sollen nicht nur traurig sein über diesen Mann, sondern sie sollen auch heilen, handeln. Vers 4. sagt Paulus, wenn ihr im Namen unseres Herrn Jesus versammelt seid und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus bei euch ist, sollt ihr diesen Mann dem Satten übergeben zur Verderben des Fleisches, auf dass sein Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Dem Satten übergeben ist ziemlich krass. Dürfen wir das? Wenn Paulus hier einen Punkt gemacht hätte, dem Satten übergeben, dann wäre es krass. Aber es geht ja weiter. Das Fleisch, zum Verderben des Fleisches. Was ist Fleisch? Das Fleisch steht in der Bibel für den sündigen Menschen, für den alten Menschen, für den sündigen Menschen, für die Sünde insgesamt, überhaupt. Dem Satten übergeben, zur Verderben des Fleisches, heißt nichts anderes, dass er seinen sündigen Menschen, seinen alten Menschen bekämpfen soll. Warum und wie soll die Gemeinde so handeln? Erstens, es gibt drei Gründe, warum. Erstens soll dieser Ausschluss zum Wohle des Sünders dienen. Nicht einfach rausschmeißen, so, wir wollen mit dir nichts wissen, sondern zum Sünder, damit sein Geist gerettet werden am Tage des Herrn. Zweitens, es soll der Reinheit der Gemeinde dienen. Und drittens, zur Ehre unseres Herrn, zur Ehre unseres Retters. Das Fleisch, der sündhafte Mensch, das begehrt immer gegen den Geist. In Galater 5, Vers 17 lesen wir, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tun, was ihr wollt. Dem Satten übergeben, das heißt, denjenigen aus dem Schutzraum Gottes, aus der Gemeinde, in die Welt entlassen. In die Welt, wo der Satan regiert. Aber in der Hoffnung, dass er versteht, dass er begreift seine Sünde und dass er zurückfindet zu Gott. Dass er sich von Neuem bekehrt. Damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Also der Ausschluss soll ihm auf lange Sicht dazu dienen, dass sein Geist nicht verloren geht am Tage des Herrn. Zweitens, zur Reinheit der Gemeinde. In Vers 6 schreibt Paulus, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert. Darum schafft den alten Sauerteig weg, auf dass ihr ein neuer Teig seid, wie ihr auch ungesäuert seid. Denn auch unser Passahlamm ist geopfert, das ist Christus. Damals konnte man nicht einfach in den Laden gehen, Hefe kaufen und auf die Schnelle Brot backen. Das einzige Treibmittel war der Sauerteig. Und der Sauerteig wurde in einem ziemlich aufwendigen Verfahren hergestellt, das erste Mal. Ja, um Sauerteig herzustellen, brauchen wir 3-4 Tage. Deswegen hat man ihn nie ganz verbraucht. Ein bisschen Sauerteig hat man immer auf Seite gelegt. Und wenn man ein bisschen Sauerteig hatte, dann ging es relativ schnell. Über Nacht rührt man da noch ein bisschen was ein. Und am Morgen kann man dann den Teig machen und gleich Brot backen. Das bisschen Sauerteig, das säuert den ganzen Teig. Egal wie viel es ist, er braucht nur ein bisschen vielleicht mehr Zeit, aber er säuert den ganzen Teig. Und Paulus vergleicht die Sünde mit dem Sauerteig. So wie der Sauerteig den frischen Teig eindringt, so durchdringt die Sünde des Einzelnen die ganze Gemeinde, wenn man die Sünde duldet, wenn man die Sünde nicht, nicht entfernt aus der Gemeinde, so durchdringt sie die ganze Gemeinde. Dann bleibt von der Gemeinde nicht viel übrig. Die Folge, die Gemeinde bleibt nur noch der fromme christliche Name, ansonsten würde sie sich nicht sehr von der Welt unterscheiden. Also der zweite Grund ist der Ausschluss soll der Genesung oder der Reinigung der Gemeinde dienen. Aber der Ausschluss soll als letztes Mittel sein. In Matthäus 18 lesen wir das Prozedere. Die Bibel gibt uns das Prozedere, wie schrittweise wir vorgehen sollen. Matthäus 18 steht, sündigt aber dein Bruder, so geh hin und weise ihn zurecht, zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Unter vier Augen. Warum unter vier Augen? Das ist sehr wichtig. Nicht die Sünde, die man auch entdeckt hat, gleich an die große Glocke hängen. Wenn man unter vier Augen, dann fühlt sich derjenige, mit dem man spricht, auch nicht bedrängt. Wenn man gleich jetzt zwei, drei, vier da reinplatzt, dann fühlt er sich bedrängt. Also wir sind dann eben in Übermaß. Also unter vier Augen kann er leichter sprechen. Hört er auf dich, hast du deinen Bruder gewonnen? Wenn er auf dich hört, das heißt, dass er seine Sünde erkennt. Dann kann er die Sünde auch vor Gott bekennen, Buße tun und dann ist alles wieder gut. Dann ist die Sünde so weiß wie dieser Schnee. Hört er aber nicht auf dich, so nimm einen oder zwei, damit jede Sache durch zwei oder drei Zeugen Mund bestätigt werde. Das wäre der zweite Schritt. Und der dritte Schritt, hört er auf die Gemeinde nicht, ja, so sei er für dich wie Heide und Zöllner. Was sind Heide und Zöllner? Das ist eigentlich die Welt. Das sind eigentlich die, die Gott nicht kennen oder auch nicht kennen wollen. Wenn derjenige nicht auf die Gemeinde hört, das heißt, dass er auf seine Sünde beharrt, dann bleibt als letztes der Ausschluss aus der Gemeinde. Als dritter Aspekt, die Gemeinde soll sich reinhalten zur Ehre unseres Herrn, unseres Retters. Paulus sagt, darum schafft den alten Sauerteig weg, auf dass ihr ein neuer Teig seid, weil ihr ja ungesäuert seid. Warum? Denn auch unser Passahlamm ist geopfert, das ist Christus. Das ist Christus. Wir sind rein. Nicht, weil wir so gut sind, nicht, weil wir so sündlos sind, das nicht. Aber wir sind rein durch das kostbare Blut Jesu. Er hat uns gereinigt. Er hat uns gereinigt, aber wir als Gemeinde, wir sollen uns reinhalten. Stell dir vor, ein Kind war draußen, hat gespielt, hat sich vollkleckert mit Dreck, kommt heim. Was macht die Mama? Das allererste, sie zieht ihm die dreckige Kleider aus, sie setzt ihn ins Bad, sie macht ihn sauber und dann zieht sie ihm wieder die gleiche Kleider an, oder? Das nicht. Sie zieht ihm saubere Kleider an. Obwohl sie weiß, dass das Kind, wenn nicht heute, dann morgen, wieder so schmutzig kommt. Aber dann reinigt sie ihn wieder. So ist unser Jesus Christus. Er hat uns gereinigt. Ja. Nun, die Mutter weiß aber auch, irgendwann wird das Kind erwachsen. Irgendwann begreift er und dann wird er sich nicht mehr so verschmutzen. Dann setzt er sich nicht in die Drecklache und spritzt sich voll. Ist das nicht so mit der Gemeinde? Wenn sich jemand bekehrt hat, ist er ein Kind. Und klar macht er auch viele Fehler. Aber ist es nicht so, dass wir auch lernen müssen, nicht nur immer noch Milch trinken, sondern auch feste Speise? Wenn man sich, ja klar, wir machen Sünde, aber es gibt Sünden, die man weiß, die man kennt, aber sich nicht reinigen lassen will. Man beharrt auf der Sünde. Ja, so wie dieser Mann zum Beispiel in Korinth. Ja, und das ist nicht duldbar. Ich fasse zusammen. Die Gemeinde ist durch das kostbare Blut Jesu gereinigt worden. Und die Aufgabe der Gemeinde ist, sich reinzuhalten und keine Toleranz zu offenbar zur Sünde. Soll jemand ausgeschlossen werden aus der Gemeinde, soll das in erster Stelle in Liebe getan werden. Zweitens soll dieser Ausschluss dem Wohle auf lange Sicht, dem Wohle des Sünders dienen, damit sein Geist nicht verloren geht am Tage des Herrn. Toleranz in der Gemeinde muss sein, denn wir sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn wir unsere Unterschiede nicht tolerieren würden, dann gäbe es nur noch Streit. Es muss Toleranz sein, aber nicht gegenüber der Sünde. Und jedes Glied der Gemeinde beeinflusst die gesamte Gemeinde. Wir sitzen alle in einem Boot. Wenn im Boot mehrere Leute sind und einer fängt an zu spinnen, dann droht das Boot unterzugehen. Da bleibt nur entweder diesen Mann, der da spinnt, irgendwie zu bündigen oder in Kauf nehmen, dass wir alle untergehen. Amen. Wir haben jetzt eine kurze Gebetsgemeinschaft und ich schließe dann ab. Ja, Vater Jesus Christus, du hast uns gereinigt. Du hast uns gereinigt durch dein kostbares Blut. Diese Reinigung war sehr leidvoll für dich. Du hast das in Kauf genommen, weil du uns geliebt hast. Ja, und ich danke dir, dass wir als reine Gemeinde hier unter deinem Schutz stehen, oh Herr. So bitte ich dich auch für uns alle und für jeden Einzelnen, für die Gemeinde, dass du uns hilfst, uns reinzuhalten, dass du aufdeckst, was nicht in Ordnung ist, dass du uns Liebe schenkst für diejenigen, die deine Gebote übertreten, oh Herr, dass nicht lieblose Handlungen geschehen, sondern alles soll in Liebe geschehen. Ich danke dir, Herr. Amen. Amen. Ich bitte zum Segen aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir deinen Frieden. Geht in Frieden. Amen.